herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, es ist Samstagabend. Ihnen zu Hause einen schönen Samstagabend und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Vor 10 Jahren hat Ihr Leben eine dramatisch, aber auch sehr positive Wendung genommen. Sie hat angefangen, sich vegan zu ernähren, hat 40 Kilo abgenommen und ihrem Leben wirklich eine neue, komplette, andere, auch berufliche Wendung zu geben. Mittlerweile ist sie Foodbloggerin, Autorin und Influencerin, Spezialgebiet Orient trifft vegan. Sie macht das eigentlich Unmögliche möglich. Und auch heute wird bei uns natürlich gekocht. Seray Degerli, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, freut mich, hier sein zu dürfen.
Und ich freue mich drauf, dass wir gleich gemeinsam kochen werden. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Bitte benutze mich zu allem. Ich schnippel und mache und gebe mein Bestes.
Perfekt.
Die Feinheiten kommen dann von dir. Sag mal, warum benutzt du statt frischer Minze lieber getrocknete Minze? Wir haben sie hier liegen.
Die meisten kennen frische Minze ja im Tee. Und frische Minze hat so einen herberen, deftigeren Geschmack. Und wenn man aber getrocknete Minze nimmt und das Ganze anröstet in Butter, dann hat das eine nussige Note. Und du wirst es später, so schmeckt es nicht, du wirst es später in gerösteter Butter schmecken, wie unfassbar gut Minze in Joghurt schmecken kann.
Natürlich veganer Butter.
Ganz genau, ganz genau.
So, riecht uns schon mal sehr gut. Also auch gerade das Getrocknete riecht sehr, sehr gut. Du hast auch Rosenblätter mitgebracht. Die spielen auch eine gewisse Rolle. Hier haben wir die. Was machst du damit?
Ich finde einfach, Essen, das ästhetisch angerichtet wird, wirkt und schmeckt einfach noch besser. Mhm. Und deswegen liebe ich es einfach, mein Essen noch mit ein bisschen Rosenblütenblätter zu dekorieren, die man natürlich essen kann. Ja. Hat gar nicht so einen sonderlichen Geschmack, sondern es ist tatsächlich die Ästhetik dahinter.
Werde ich mal ein kleines Rosenblättchen nehmen und in der Zeit erzählst du mir mal die Vorteile von Panko-Mehl.
Okay, also der Unterschied zwischen normalem Mehl, zwischen normalem Paniermehl und Panko-Mehl ist, Panko-Mehl wird verarbeitet ohne die braune Kruste vom Brot. Mhm. Und das heißt, es ist quasi so ein bisschen die ungesündere Variante, aber es wird so unfassbar knusprig.
Es ist flockiger und, insgesamt.
Ja, ne? Und später, wenn du unseren veganen Schnitzel probieren wirst, dann wirst du merken, so ein richtiger Crunch ist dann in deinem Mund.
Also es liegt, glaube ich, daran, meine ich mal irgendwo gehört zu haben, dass das, diese Krumen, also dieses Mehl hier nimmt nicht so viel Fett auf,
das
wie die
auch.
Krumen vom normalen Paniermehl.
Genau, ne? Genau. Und es ist eben komplett weiß.
Und sehr, sehr knusprig, allein schon hier. Also, es wird spannend, es wird lecker und ich freue mich auch sehr, dass wir uns gleich unterhalten werden. Danke, dass du heute Abend unser Gast bist.
Freut mich.
Die atemberaubende Geschichte unseres Gastes und ihre sensationell leckeren Rezepte. Seray Degerli ist heute Abend unser Gast. Seray, über dich und deine Profession. Ein paar Bilder von Deborah Kunkel und Gitta Olsen von Gehr.
Das ist die orientalische Küche. Nur ohne Fleisch. Denn sie kocht und isst vegan.
Das schmeckt nach Himmel.
Auch dank der veganen Küche durchlebt sie ab 2015 eine große Veränderung. Nahm 40 Kilo ab. Auf ihr Kindheitsessen wollte sie trotzdem nicht verzichten. Es mussten vegane Varianten her. Heute folgen ihr auf Instagram über 150.000 Fans. Und sie hat schon mehrere Kochbücher geschrieben.
Ich hab's geschafft, Sauerteigbrot hinzubekommen.
Jetzt schwingt sie mit uns den Kochlöffel. Bestseller-Autorin Seray Degerli.
So, liebe Seray, da waren doch schon schöne Bilder dabei. Ich muss mal ganz kurz fragen, du hast am Anfang da Dubai-Schokolade, das mit der, die Schokolade mit dem grünen Zeug in der
ganz
Mitte.
Ganz genau.
Hast du die in der veganen Form selber angefertigt?
Die Kadayif, also das Engelshaar ist ja sowieso vegan, dann habe ich Pistaziencreme untergerührt und das Ganze fest werden lassen und so dann meine eigene Dubai-Schokolade kreiert.
Sie merken zu Hause, es wird heute sehr, sehr lecker werden. Seray, du bist in Aalen geboren, in ja. Aalen aufgewachsen, in Baden-Württemberg. Dein Vater ist persisch-türkischer Kurde.
Genau.
Deine Mama ist Deutsche. Wie haben sich diese Einflüsse bei euch zu Hause manifestiert? Im Leben, in der Küche? Erzähl mal, wie war das zu Hause?
Tatsächlich sage ich immer, es ist eine unfassbare Bereicherung für mich, in zwei Welten groß geworden zu sein. Das heißt, ich habe die deutsche Seite erleben dürfen, aber ich habe auch die orientalische Kultur erleben dürfen. Und irgendwo vereinigt das in diesem Buch, in dem ich meine Rezepte natürlich auf Deutsch nach außen trage, aber zeige, wie man fleischlos orientalisch genießen kann.
Und das ist ja eher ungewöhnlich, dieses Fleischlose in der orientalischen Küche. Da können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen. Aber dieser Weg dahin, der ist ja sehr lang gewesen. Aber eine Zwischenstation können wir eben schon mal zeigen. Im Keller von deinen Eltern. Wenn du dir da einfach mal die Gläser anguckst, die deine Mutter so eingemacht hat, so sagen wir immer. Das ist, da bist du neulich mal auf Entdeckungsreise gegangen für Instagram. Da gibt es ja so unglaublich leckere Sachen. Ist deine Mama eine deutsche Köchin oder ist sie eine orientalische Köchin?
Tatsächlich beherrscht sie beides unfassbar gut. Und für mich war der Keller selbst eine kleine Entdeckungsreise. Ich war unten und dann war ich so, oh mein Gott, Mama, wie geht das? Wie funktioniert das, dass die Suppe 2-3 Jahre haltbar ist? Also es war so eine kleine Entdeckungsreise und dann meinte sie so zu mir, ja, es ist doch immer gut, anstatt irgendwelche Fertigsachen zu kaufen, selbstgemachtes, gutes Essen zu Hause zu haben. Man hat nicht immer viel Zeit. Unter anderem auch eine Inspiration, dass ich mein drittes Buch rausgebracht habe, Rezepte unter 30 Minuten. Und so hat sie mir dann quasi das Einkochen beigebracht. Und ich habe mit meiner Community geteilt, wie es ausschaut und dass man sogar Kuchen einkochen kann und dass ich diesen Kuchen theoretisch noch nach 5 Jahren essen könnte.
Also man kann im Grunde Meal Prep at its best davon lernen.
Ganz
also man
genau.
kann alles vorbereiten, von Süßspeise bis zu normalen, schönen Mittagsgerichten, die man sich auftischen möchte. In deiner Kindheit warst du, ich möchte mal einfach sagen, vielleicht noch ein anderer Mensch, als du es jetzt bist. Natürlich, man ist ein Kind und jetzt bist du erwachsen, völlig klar. Mit 9 Jahren, warum hast du dich da entschlossen, ein Kopftuch zu tragen?
Tatsächlich war es so eine Sache von, ich habe meine Tanten gesehen, ich habe mein Umfeld gesehen und für mich wurde, also mir wurde immer gezeigt, dass das Tuch etwas Wunderschönes ist. Und ich habe es getragen und ich war auch unfassbar stolz darauf und meinte so, ich trage das jetzt und ich komme in die Klasse rein. Und ich habe das Ganze auch mit so einem Selbstbewusstsein getragen, dass ich da ja kein Gegenwind zu spüren bekommen habe. Aber ich sage immer, das, was von Herzen kommt, das möchte ich tun. Und wenn ich heute an dem Punkt bin, dass ich sage, ich möchte es nicht, dann tue ich es nicht.
Gegenwind hast du nicht bekommen, aber trotzdem, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du, sagen wir mal, einsam gewesen.
Ganz genau. Also ganz am Anfang war es so, dass ich war in der 4. Klasse, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt das Tuch aufsetzen. Und ich glaube, Kinder können manchmal ein bisschen fies sein.
Ja, natürlich.
Und klar. Es war nie so, dass ich jetzt sagen würde, Mobbing war da, sondern es war wirklich ein Sie ist anders. Mhm. Und dadurch, dass ich immer dieses Gefühl bekommen habe von Sie ist anders und auch immer wieder, auch heute immer wieder höre, so, sie ist laut, sie lacht so viel, sie tut so viel. Und die Gesellschaft ist dann so, dass sie einem sagen möchte, so hast du so zu sein, da musst du reinpassen. Und für mich war es ein, irgendwie wollte ich in diese Welt reinpassen, dann wollte ich in diese Welt reinpassen, bis ich alles für mich gesprengt habe und gesagt habe, ich muss niemandem gefallen. Ich muss mir selbst treu sein und deswegen sitze ich heute hier und so
zur
da.
Zeit, zur damaligen Zeit hast du auch so, wie stark war das, Depressionen bekommen? Also das war schon ein bisschen dunkle Wolken, die dich auch umgeben haben.
Ganz genau. Also ich finde, man sieht ja auch tatsächlich an den Bildern, wo ich über 40 Kilo war. Man sieht einfach auch, dass ich irgendwo mein Licht verloren habe. Ich habe mein Wesen unterdrückt, wer ich wirklich bin.
Entschuldigung, hier sieht man das übrigens. Also du warst nicht nur über 40 Kilo, sondern du hast 40 Kilo mehr als jetzt gewogen.
Ganz genau, ganz genau.
Warst so vom Typus auch ganz anders. Ne?
Ganz genau. Und so hat meine Reise angefangen, dass ich dann auch gesagt habe, ich möchte jetzt gerne abnehmen.
Ja, was war so da? Du hast nach der Schule hast du erstmal Make-up-Artist gelernt, hast dann aber angefangen bei deinem Bruder auch zu arbeiten.
Genau.
Und dann vor ziemlich genau vor 10 Jahren, 2015, da hat das angefangen mit diesem veganen Kochen und auch so eine Änderung in deinem Leben. Was war da so der Stein des Anstoßes?
Ich glaube tatsächlich, man kann nie seine wahre Essenz unterdrücken, sonst wird man entweder krank. Oder man wird unglücklich und ich habe irgendwann gemerkt, das, was ich gerade verkörpere, das bin ich nicht. Und ich habe gemerkt, wenn Leute irgendwie gesagt haben, ah, sie lacht zu laut, lache nicht so laut, das hat so ein bedrückendes Gefühl mir gegeben, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, was bedrückt mich, was schiebe ich zur Seite und was will ich wirklich verkörpern? Sodass ich wirklich auf alles nicht mehr geachtet habe und komplett kennengelernt habe, wer ich bin.
Was war denn das, was du nicht bist, aber was du hattest?
Ich war nicht still, aber dennoch hieß es, sei nicht so laut, rede nicht so viel. Also auch von der Gesellschaft her, in der Klasse, in der Schule. Ich war hinten, habe viel gelacht, Witze gemacht und das stört natürlich Menschen. Und wenn du dann noch ein Tuch trägst, dann ist es immer noch so ein Sie ist anders. Und das alles habe ich zu spüren bekommen, dass ich dann irgendwann mal dieses Gefühl hatte von, ich passe hier nicht rein. Und auch jetzt ist mein Ziel, nicht irgendwo reinzupassen, sondern wirklich mir selbst treu zu sein.
Ja, dein Ding zu machen.
Mein Ding zu machen, das, worauf ich Bock habe. Und wer mich liebt, der liebt mich. Wer nicht, da ist die Tür.
Ja, natürlich.
Ganz genau.
Dieses Abnehmen, diese 40 Kilo, das ist ja nicht mal so eben, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Ist das nur mit einer Ernährungsumstellung gelungen oder hast du noch mehr gemacht? Hast du Sport noch gemacht dazu? Bestimmte, vielleicht auch phasenweise bestimmte Diäten noch mal dazu eingehalten?
Also bei mir hat es tatsächlich so angefangen, dass ich mich erst informiert habe, wie kann ich am besten abnehmen. Und dann bin ich unter anderem auf die Tierdokus gekommen und so hat es dann angefangen, dass ich an der veganen Ernährung interessiert war. Und dann habe ich erstmal angefangen, dass ich wie alle anderen erstmal mit Diäten und dann hat man den Jojo-Effekt gehabt und so weiter, bis ich für mich verstanden habe, ich möchte gutes Essen, bewusstes Essen in meinen Alltag integrieren und dann für immer so leben. Mhm. Mhm. Und so ist es dann gekommen.
Also wirklich, dass man sagt, Frühstück vernünftig,
ganz
Mittagessen
genau.
vernünftig, abends vernünftig und nicht zwischendurch mal dies, mal Kekse hin und her und also was
ganz
man so
genau.
immer so in sich so reinschafft,
sondern
so eine Hinwendung zu einem bewussten, zu einer bewussten Ernährung.
Ganz genau. Und ich habe, wenn ich zurückdenke und das Ganze heute beobachte, dann hatte ich viele Momente, zum Beispiel in der Schule war ich alleine und hatte keine Freunde, mit denen ich auf dem Pausenhof stand und ich war dann so alleine, also wollte ich irgendeine Beschäftigung haben. Ich bin dann also aufs Klo gegangen, habe mich eingesperrt und habe eine Brezel gegessen und das war so ein bisschen die Zeit überbrücken und ich glaube, es waren so diese Momente, die dann quasi mein Kilo so kreiert haben und ich habe das gar nicht richtig realisiert, was da eigentlich passiert. Und dieses Bild, was wir eingeblendet haben, wo man mich von der Seite sieht, dieses Bild habe tatsächlich ich gemacht. Ich habe meine Kamera aufgestellt, habe auf Selbstauflöser gedrückt und gesagt, so, ab jetzt ändert sich alles. Und ja, es ist Wahnsinn, dass ich das heute im Fernsehen sehen darf.
Ja, das ist so. Ne? Also rein optisch kann man schon sagen, das ist natürlich, da liegen ja tatsächlich Welten dazwischen und vor allem, wenn ich das richtig interpretiere, eine große Zufriedenheit.
Ja.
Und deutlich weniger Depression oder gar keine Depression mehr.
Gar keine.
Eine ganz positive Lebenseinstellung. Vegane Ernährung, vegan zu leben, wir werden gleich kochen, vegan zu leben, viele schwören drauf, viele würde etwas fehlen, sagen wir es mal so. Aber wie ist diese Idee, vegan zu leben, überhaupt entstanden? Alles Tierische aus der Nahrung wegzulassen? Laura Klinghardt.
Egal ob Lachs, Eier oder Fleisch. Alles tierische Produkte, sollte man meinen. Doch tatsächlich steckt hier rein gar nichts vom Tier drin. Denn heutzutage gibt es zu sehr vielen Lebensmitteln einen pflanzlichen Zwilling, die sogenannte vegane Variante.
Es wird auf jegliche tierische Produkte verzichtet, soweit, und so sagt es die Definition, dass auch irgendwie möglich ist. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Medikamente braucht, die nicht vegan sind, dann ist es natürlich in Ordnung, wenn er oder sie die Medikamente nimmt. Aber ansonsten wird auf alle tierischen Produkte verzichtet, sei es eben in der Kleidung, auf Wolle, auf Leder oder auch eben auf, nicht nur auf Fleisch oder Fisch, sondern auch auf Milchprodukte, auf Eier, auf Käse sozusagen auch, auf Honig.
Schon im antiken Griechenland war Fleischkonsum nicht für alle Menschen ein Genuss. Auch der Philosoph Pythagoras glaubte, alles, was der Mensch den Tieren antut, fällt auf ihn zurück. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann in England die erste sogenannte vegetarische Gesellschaft. Jahrzehnte danach schließt sich in Leipzig der Weltvegetarierbund zusammen. Knapp 50 Jahre später kommt zum ersten Mal der Begriff Veganismus auf.
1944 hat ein Brite, Donald Watson, die Vegan Society gegründet mit Kollegen und hat eben auch den Begriff Veganismus und vegan geprägt. Und es ist letztendlich eine Fortführung der vegetarischen Ernährungsform, um wirklich jegliche Ausbeutung von Tieren zu verhindern.
Ab den 80er Jahren gibt es in Deutschland deutlich mehr Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren wollen, so wie Bernd Rosin. Der Kölner startet damals seine eigene Tofu-Produktion mit Kenntnissen aus amerikanischen und japanischen Büchern. Doch bis 1990 ist das Lebensmittel aus Sojamilch in Deutschland verboten.
Das war also einmal ein Gerinnungsmittel, stand nicht im Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz, so hieß das damals. Das war Nigari und wir kriegten dann immer Briefe von bayerischen Beamten, die gesagt haben, die Niagara-Fälle sind verboten, Nigari hieß es. Das war verboten, weiße Farbe war verboten, alles was weiß war, musste Kuhmilch sein, stand in irgendeinem bayerischen Gesetz, also es war irgendwie so an den Haaren herbeigezogen.
Heutzutage ernähren sich rund 9% der Menschen in Deutschland vegetarisch. Sie essen also weder Fisch noch Fleisch. Knapp 3% leben vegan, verzichten also komplett auf tierische Produkte.
Ich finde es ein sehr interessantes Thema. Ich versuche auch ziemlich oft vegan das Essen vorzubereiten.
Also ich halte da gar nichts von. Ich bin doch der Fleischmensch.
Ich denke, das ist ganz gut, aber man muss sich damit auseinandersetzen, um zu verstehen, wie man es richtig macht.
Ja, ich glaube, vegane Ernährung insgesamt ist wesentlich nachhaltiger. Natürlich in der Regel auch gesünder.
Vegane Ernährung bin ich ein bisschen in Zweifel, weil ich denke, es sind bestimmte Nährstoffe, die einfach fehlen.
Doch, ist das wirklich so?
Grundsätzlich haben die tierischen Produkte kein Monopol auf bestimmte Nährstoffe. Eine kleine Ausnahme bildet B12. B12 braucht der Körper wirklich nur in winzigen Mengen.
Laut unserer Ernährungsexpertin ist bei einer veganen Ernährung vor allem eines wichtig.
Im Grunde ist das Einfachste, auf Fertigprodukte im großen Stil zu verzichten und das nur ausnahmsweise zu machen und ansonsten von Basislebensmitteln sich zu ernähren. Also Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst. Ne? Also so, dass man wirklich das selbst kocht einfach.
Veganes Essen ist also keinesfalls eine Mangelernährung und heutzutage vor allem optisch kaum von tierischem zu unterscheiden.
Ja, das Schöne ist, es kann ja immer noch jeder für sich selber entscheiden, wie er sich ernähren möchte. Wie stehst du zu Ersatzprodukten, also vegane Wurst zum Beispiel?
Ich sag, kann man machen. Für Menschen, die gerne umsteigen möchten, ist es eine super Möglichkeit, dass es einfach eine einfache Alternative ist, weil wir so ein bisschen Gewohnheitswesen sind. Wir mögen das, was wir kennen. Allerdings kommen meine ganzen 3 Kochbücher komplett ohne Ersatzprodukte aus. Und da möchte ich auch einfach zeigen, es geht ohne.
Zum Beispiel heute werden wir statt Tofu, werden wir ein Austernpilzschnitzel braten, in der Pfanne braten.
Obwohl Tofu nicht mal zu den Ersatzprodukten gehört.
Ich wollte gerade sagen, ist auch kein Ersatzprodukt, aber das ist so das, was man immer so denkt, was eigentlich so das Produkt wäre, um so ähnlich wie Fleisch was auf den Tisch zu zaubern.
Total, ne? Viele haben ja Angst vor Tofu. Ich sage immer, wer wirklich mal guten Tofu essen möchte und Angst hat vor der eigenen Zubereitung, sollte mal zum Asiaten gehen, dort richtig gut Tofu essen. Wir sind ja gerade in Hamburg. Ich war gestern auch asiatisch essen mit Tofu. War super, super lecker. Die wissen auch mal ganz genau, wie es zubereitet wird. Und ja.
Oder man könnte sich zum Beispiel auch ein Rezept von dir anschauen.
Ganz genau.
Wo man so das Hähnchen eben auch in Tofu-Variante haben kann. Das wird dann halt, gucken Sie sich das einfach mal an.
Karamellisierter Butter Honey Chicken vegan. Wer denkt, Chicken schmeckt nicht vegan, dem werde ich in wenigen Minuten vom Gegenteil überzeugen. Alles, was du tun musst, ein Block Tofu mit den Händen für eine natürliche Form zerrupfen und anschließend die Tofu-Stücke in eine Mischung aus einem Joghurtbad mit geräucherten Gewürzen baden lassen. Für den Crunch Panko-Mehl. Und bitte, wie poetisch klingt das alles. Und genauso poetisch wie ein Gedicht schmeckt das Gericht auf eurer Zunge. In der Zwischenzeit bereiten wir die karamellisierte Soße vor, schwenken das Ganze. Und wenn du jetzt Bock hast auf mehr Rezepte zum Umkippen.
So, oh, Rezepte zum Umkippen. Wie bist du dazu gekommen, Foodbloggerin zu werden, deine Rezepte bei Instagram reinzustellen, Autorin zu werden? Wie ist das denn eigentlich gewachsen?
Es hat angefangen damit, dass ich mich ja mit der Ernährung auseinandergesetzt habe, weil ich abnehmen wollte. Dann bin ich auf die Tierdokus gestoßen und habe irgendwann für mich gesagt, ich möchte kein Teil dessen mehr sein. Und dann habe ich mir an einem Tag ein Magazin geholt und das Ganze ist ja 10 Jahre her. Und dort gab es ein veganes Rezept und dann stand da Bambus auf Tofu, Sprossen, irgendwas. Und ich stand dann in der Küche, habe versucht, das nachzukochen. Ich habe gefühlt geheult und gesagt, ich werde niemals vegan, das schmeckt nicht. Und weil ich dann mein traditionelles Essen vermisst habe, mit dem ich groß geworden bin, bis ich dann gemerkt habe, eigentlich ist es doch so simpel. Zum Beispiel Manta sind Teigtaschen, anstatt eine Hackfleisch Füllung kann ich einfach eine Kartoffelfüllung reinmachen. Und das Essen habe ich dann einfach fotografiert. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, wo sie immer so ihr veganes Essen teilen. Dort habe ich dann mein Essen mal reingepostet. Und dann hat eine gesagt, mach doch unbedingt meinen Blog. Ich so, ja, wieso nicht?
Und so nahm das Ganze Fahrt auf. Also gewaltige Fahrt, können wir im Grunde sagen.
Ganz genau.
Wollen wir mal rübergehen?
Ja, ich freue mich.
Eine gewisse fachliche Expertise, dürfen wir nicht vergessen, hast du ja auch, weil dein Bruder hat auch ein Restaurant.
Ja, genau.
Also bei dem bist du auch sehr häufig, hast da mitgearbeitet. Etc. Also insofern, das Kochen ist schon ein bisschen in der Familie auch drin.
Ja.
Wir machen ein Austernpilz-Schnitzel mit gebratenem Salat in einer Minze, Butter, Joghurtsoße.
Perfekt.
So.
Perfekt.
Wobei die Butter und Minze und Joghurt, das ist natürlich zum Beispiel veganer Joghurt.
Genau.
Das ist vegane Butter.
Genau.
Wie wird eigentlich vegane Butter gemacht? Auch aus Soja oder aus Öl, Pflanzenöl?
Unterschiedlich. Also einmal auf Kokosbasis. Manche machen es da. Also manche machen es mit Kokosbasis oder Rapsöl.
Okay.
Genau.
Und jetzt zeichnen uns doch mal, da sind schon die Austernpilze.
Genau, wir dachten, wir bereiten das Ganze schon mal vor. Wir haben hier Austernpilze in Panko-Mehl gewälzt, damit wir das Ganze jetzt gleich als Schnitzel genießen können. Mhm. Und dann bereiten wir jetzt unser Mezze vor.
Die Vorspeise?
Genau, Mezze sind ja sowas wie spanische Tapas.
Ja.
Ne? Und ich würde sagen, du kannst jetzt schon mal den Salat dir schnappen.
Okay.
Und dann schnibbelst du den in so schöne, feine, dünne Streifen.
Erwarte bitte nicht zu viel von mir, aber ich schnapp mir den jetzt einfach
ganz
mal
genau,
so.
Genau, du schnappst dir schnapp den Salat.
Also wenn ich mir was schnappe, dann mache ich mir
genau,
den Salat.
Genau, ich gebe jetzt die Anweisungen.
Ja, mach sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Bitte.
Genau, also wir schnappen uns jetzt den Salat, weil ich dachte mir, die wenigsten kennen es, dass man Salat anbraten kann. Oder hast du es schon mal gehört? Nee,
ich war ein bisschen irritiert. Also
genau, und jetzt zeigen wir, dass
Eisbergsalat so
unfassbar gut gebraten schmeckt.
Ist das denn schon so richtig gewesen, wie ich das gemacht habe?
Perfekt.
Ich wollte sagen. Ne?
Perfekt.
Also ich, der Salatschnippler vor dem Herrn. Was darf ich jetzt machen hier
genau,
rein?
Ich würde sagen, Moment. Wir
Eis machen?
Genau, wir machen jetzt erstmal den Herd warm.
Ja. Einfach mal Vollgas. Alle Pfannen? Brauchen wir alle?
Wir brauchen jetzt erstmal die hier.
Okay.
Dann geben wir ein bisschen
Sonnenblumenöl.
Olivenöl.
Olivenöl.
Genau, geben ein bisschen Olivenöl hinzu. Dann braten wir unseren Salat an. Dann stellen wir den so ein bisschen kalt und dann geben wir unseren Joghurt dazu. Ich würde sagen, ich übernehme den Knoblauch.
Ah, wird schon heiß.
Genau.
Du übernimmst den Knoblauch, da haben wir da. Salat, warte ich drauf, bis das richtig heiß
ganz
ist?
Ganz genau. Du kannst den Rest noch ein bisschen schnibbeln, dann schaue ich danach nach Gefühl. Im Buch steht natürlich ganz genau, wie viel, aber ich koche immer sehr nach Gefühl, auch was die Gewürze anbelangt. Und ich sage auch immer, im Kochbuch steht zwar, wie viel Sumak man unter anderem reintun sollte. Aber
was ist Sumak?
Sumak ist ein Essigbaumgewürz, das ist mein absolutes Lieblingsgewürz.
Ja.
Und Sumak hat so eine zitronige Note, kann man tatsächlich mit nichts anderem vergleichen. Wo kann ich meinen Knoblauch reinpressen?
Deinen Knoblauch kannst du reinpressen, wohin du möchtest, okay, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Vielleicht
dann mache ich das Ganze hier, ja, genau. Dann,
sehr gut.
Dann gehen wir auf den Schneidebrett.
So, wir hätten sonst noch einen Teller hier.
Oder du gibst mir die Joghurtschüssel.
Hier nehmen wir die Joghurtschüssel.
Perfekt.
Machst du direkt rein.
Ganz genau.
So, da haben wir doch eine Lösung gefunden.
So, dann gebe ich jetzt, genau, Sumak hatten wir gerade. Musst du unbedingt probieren, geben wir uns so einen Joghurt dazu. Ich sag immer, veganer Joghurt liebt es, verfeinert zu werden.
Sumak ist?
Das ist die, magst du es mal so pur probieren?
Mhm. Das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Sumak. So, schauen Sie mal rein. Mhm. Kann man sehen. So.
Mhm. Ne? Hat was leicht Essiges, Zitroniges.
Ja, dieses Essige und Zitronig, genau, genau das.
Ganz genau, und in Kombination mit dem Joghurt.
Hier rein?
Darf ich das machen?
Ja, bitte. Ist möglicherweise.
Dass die Dosierung stimmt.
So, guck mal hier.
Ganz genau, jetzt bratest du den Salat an.
Jawohl.
Und ich gebe so ein bisschen Sumak.
Das Messer übrigens ist sauscharf, ich hatte zwischendurch ein bisschen Schiss.
Dann gebe ich noch ein bisschen, isst du scharf?
Ja.
Okay, ich mach's nicht zu scharf. Ich habe hier extra milde Chiliflocken. Dann fügen wir so ein bisschen milde Chiliflocken in das Ganze. Und dann magst du mir mal eben die getrocknete Minze geben.
Die getrocknete Minze.
Ganz
jawohl,
genau.
Hier haben wir die getrocknete Minze.
Gibt dem Joghurt einfach so einen frischen Kick. Aber wir braten gleich noch mal unsere Minze an.
Ich möchte übrigens sagen, hier die Austernpilze sind hier schon, die sind schon auch paniert. Ne?
Die hast du schon vorpaniert. Die sind schon
vorbereitet. Wir haben schon da was ein bisschen vorbereitet.
Ganz genau. So, und schau mal, so schaut dann der Joghurt aus. Und wir haben ja bestimmt auch Salz hier. Ja.
Selbstverständlich.
So.
Zitrone auch ein bisschen?
Ja, wäre perfekt.
Oh, einfach rein?
Ganz genau. Ja.
Ich möchte das mal eben zeigen.
Wenn es zu zitronig schmeckt, bist du schuld.
Wir haben kurz ein bisschen Zeit. Das hier ist ja auch das Buch. Und das sind eben diese 30-Minuten-Rezepte von dir. Ne?
Genau.
So sieht es aus. Also Orient Express in dem Fall, wegen der 30 Minuten.
Genau.
Und das sind also Sachen, guck mal, so sieht das aus mit dem Salat, den wir hier gleich auf dem Tisch haben werden. Da ist noch das Platzhalterband dabei. So sieht das aus. Also es ist schon wow. Sehr lecker.
So, der Salat bratet. Ich würde sagen, wir können das Ganze hier schon mal ein bisschen abschmecken. Und
Muss der auch ein bisschen braun werden?
Ja, der muss auf jeden Fall so ein bisschen Wasser verlieren, damit wir...
Okay, ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir schauen uns mal einen Film an, arbeiten weiter in der Küche. Das ist ja der Charme einer Live-Sendung, dass wir hier tatsächlich alles gerade machen. Gemeinsames Kochen, so wie wir beide gerade mit Ihnen zusammen. Sowas ist natürlich immer sehr schön. Wagma Hayati hat sich das mal angesehen, wenn dabei so ganz unterschiedliche Kulturen zusammenkommen.
Parvoneh Sodeghi und ihre Helferinnen bereiten alles für den heutigen Abend vor.
Ich lasse das einfach in die Tüte. Wenn die mal schälen wollen, können sie die Schale auch da rein tun.
Im Kulturhaus Eidelstedt findet einmal im Monat die Kochveranstaltung Kochkultur statt, angeleitet von Ehrenamtlichen wie Parvoneh Sodeghi. Für heute haben sich 20 Personen angemeldet. Parvoneh hofft, dass sie
gute Stimmung, gute Laune, guten Appetit
mitbringen. Unter dem Motto Kochen verbindet geht es bei Kochkultur um Begegnung und kulturellen Austausch. Nach einer kurzen Sicherheitsunterweisung geht's ans persische Menü. Dafür sind jede Menge Zwiebeln nötig. Sowohl für die afghanischen Auberginen als auch für den persischen Shirazi-Salat. Bis aufs Hähnchen ist heute alles vegetarisch.
Hier machen wir die Hähnchenkeule. Bereiten wir vor, haben wir mit Gewürz, Paprika, Salz und alles. Mit Zitronen ein bisschen. Und das kommt im Backofen.
Die persische Küche ist eigentlich sehr fleischlastig. Dass es auch anders geht, will Parvoneh zeigen. Seit 10 Jahren lebt sie vegetarisch.
Ich möchte gerne, dass viele Menschen in Bewusstsein kommen, dass es auch ohne Fleisch man leben kann. Es gibt so viele Getreide, Bohnen und Hülsenfrüchte. Und das kann auch das Fleisch und Hähnchen, auch alles, Fisch, alles ersetzen.
Soll ich die Minze klein hacken oder einfach rein?
Simon kommt aus dem Viertel und kocht immer wieder gerne bei Kochkultur mit.
Weil ich hier andere Leute treffe, die ich sonst nie treffen würde, mit denen essen kann, mit denen kochen kann. Und zusammen essen, zusammen kochen ist relativ zwanglos.
Zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten darf der persische Reis mit Tahjin nicht fehlen.
Wenn diese nicht da sein, dann sagen, wo ist Tahjin?
Die Zutaten für den perfekten Tahjin hat Claudia notiert.
Die ist aus Eigelb, Joghurt, Safran, Salz.
Manchmal kann jemand vielleicht Rosenwasser auch machen. Ja.
Claudia ist zum 5. Mal dabei. Sie kommt immer wieder gern.
Erstens, um halt wirklich mal andere Sachen kennenzulernen, als jetzt halt die typisch deutsche Küche oder das, was man halt so kennt. Man lernt halt diverse Handgriffe, die man sonst nicht kennen würde.
Jetzt heißt es Endspurt. Während alle Gerichte köcheln und brutzeln, gibt es persische Klänge aufs Ohr von Parvoneh und Sängerin Nushin persönlich. Musik und andere Aktivitäten gehören zum Programm von Kochkultur dazu. Es wird aufgetischt. Die Köchinnen und Köche dürfen jetzt probieren, wie persisches Essen schmeckt.
Mega lecker. Also richtig schöne Geschmacksexplosion.
Verkostet wird natürlich auch der persische Reis mit Tahji. Damit alle etwas bekommen, läuft Parvoneh mit dem Tablett rum. Der Abend für sie ein voller Erfolg.
Der Abend war sehr schön für mich. Ja, zufrieden wie immer. Die Zusammenarbeit ist mit Team, Kochteam und auch mit Gästen. Also es wird wirklich wunderschön.
Jetzt lassen alle den Abend ausklingen. Bei gutem Essen und netten Gesprächen, die vielleicht eine neue Perspektive eröffnen.
Ja, klasse Truppe, kann man nicht anders sagen, oder? Fast so schön wie wir hier, wo wir schön gemeinsam gerade live kochen. Also Salat möchte ich dazu sagen, den gebratenen Salat hat viel Flüssigkeit verloren, habe ich schon mal in diese Schale gegeben.
Genau.
Da kommt dann später, kommt hier die Joghurtsoße, kommt später dazu, ne?
Die kannst du sogar jetzt hinzufügen.
Jetzt schon? Okay.
Genau, und dann lassen wir das Ganze ein bisschen abkühlen. Nicht so viel.
Okay.
Passt. Ich hätte dir eine frühere Anweisung geben sollen.
Soll ich rühren?
Ja, rühr es gerne. Also ihr könnt das Ganze dann so vermengen, im Sinne von, dass das Verhältnis stimmt und dass es nicht zu soßig ist, sondern ein Salat.
Es ist jetzt etwas zu soßig. Wie man das richtig macht, das Rezept steht natürlich bei uns im Netz, logischerweise ndr.de/das oder auch in deinem Kochbuch natürlich. Das ist ja,
genau.
Aber das kann man dann nachlesen.
Was jetzt so verdammt gut riecht.
Ja.
Ein Inhalieren. Das ist die Butter-Minz-Soße. Ja. Und da kann man noch so ein bisschen Zumak dann hinzufügen.
Ja.
Darfst du aber ein bisschen. Ganz wenig. Perfekt, so, genau.
Ja. Und, hier aber auch noch ein bisschen rein, vorsichtshalber.
Und man gibt das Ganze entweder in den Kühlschrank, wir können das jetzt schon dann genießen, wir geben das dann auf einen Teller und dann lassen wir unsere Butter-Minz-Soße drüber und dekorieren das Ganze dann noch.
Über dieses hier. Das ist sozusagen ja auch die Beilage.
Ganz
ne?
Genau, ganz genau.
Okay.
Und in der Zwischenzeit braten wir...
Und jetzt braten wir mal die Dinger an.
Ganz genau.
Müssen wir wieder Öl in die Pfanne machen?
Ja, aber Sonnenblumenöl bitte.
Sonnenblumenöl.
Ganz
gut.
Genau.
Ordentlich, dass die schwimmen?
Ja, wir frittieren das Ganze. Ja,
okay.
Perfekt.
So.
Jetzt warten wir, bis es warm wird.
Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben hier da drauf.
So.
Zack.
Ich liebe diesen Geruch von dieser Minze.
Es riecht wirklich.
Und das hat doch wirklich nichts mehr mit normaler Minze im Tee zu tun, oder?
Nee. Es ist wirklich ein ganz anderer Geruch. Genau. Ein sehr intensiver Geruch, das
genau.
muss ich sagen.
Und es wird auch so ein bisschen leicht nussig dann schmecken. Haben wir einen Kühlschrank?
Ja.
Dann lass uns das noch in den Kühlschrank geben. Dann schmeckt es noch intensiver und noch besser. Und wir braten jetzt unsere Schnitzel an.
Mhm.
Also wir haben das Ganze im Panko-Mehl. Nee, wir brauchen noch ein bisschen.
Muss ein bisschen sprudeln.
Genau,
quasi,
dann machen
ne?
wir das hier weg.
Ist hier ordentlich Gas drunter?
Hier, ich... So, wie macht man das hier aus?
So, warte mal, so.
Ja, perfekt. Wie sieht unsere Minze aus? Sehr gut. Legen wir weg, die darf nämlich nicht weiter anbraten. Ist jetzt die Herdplatte aus? Ja,
jetzt. Jetzt ist er aus.
Jetzt, perfekt.
Die ist an und jetzt haben wir die Schnitzel rein.
Okay.
So.
Also,
ich hoffe, es sprudelt jetzt. Ich hoffe, es sprudelt.
Glaubst du, das geht schon so schnell?
Ja.
Soll ich es reinmachen?
Ja, mach rein.
Ja, also normal wartet man so ein bisschen drauf, dass es dann richtig brutzelt, aber es fängt schon an.
Es fängt schon an.
Es fängt schon an.
Wir müssen an dieser Stelle sagen, es ist deine erste Kochshow live im Fernsehen.
Ja.
Deswegen, also das ist ja auch eine Feuertaufe. Ich muss dir da sagen, manchmal wird ein bisschen getrickst im Fernsehen
okay.
beim Kochen.
Okay.
Da wird auch ein bisschen nicht, dass sie sich, ne? Also, aber es wird manchmal so getan. Das muss man auch zugeben.
Das Fett ist komplett heiß.
Es ist komplett heiß.
Komplett heiß und wir schwenken das Ganze gleich, wenn es goldbraun ist und dann genießen wir es mit Salat und Joghurt.
Erzähl doch noch mal eine ganz kurze interessante Geschichte, wie ich finde. Wertschätzung von Nahrungsmitteln.
Mhm.
Dein Vater hat früher auch, oder von seiner Familie früher, weißt du das, dass die haben auch Haustiere gehabt. Und wenn Besuch kam, wurden diese Haustiere geschlachtet. Das
ganz
klingt
genau.
auf den ersten Blick erstmal so vielleicht brutal, aber es hat viel mit Wertschätzung zu tun.
Tatsächlich, und man versteht dann auch, woher der Ursprung ist. Und heutzutage gehen wir in den Supermarkt, stellen uns an die Supermarktkasse, legen das Stück Fleisch hin und verstehen gar nicht mehr, was so der Background dessen ist. Und mein Vater ist so groß geworden, dass er ein Tier hatte. Und es war damals eine absolute Ehre, wenn Gäste da waren. Und weil er unter anderem auch ärmer aufgewachsen ist, ist es dann so für den Gast eine Ehre, ihm zu zeigen, ich schlachte sogar mein Tier für dich, indem ich dir das Fleisch serviere. Ne? Und deswegen sage ich, dieses Verhältnis immer ist ein komplett anderes wie jetzt hier in unserer westlichen Welt, wo wir oftmals sogar vergessen, dass da eine lebende Kuh dahinter gesteckt hat. Und deswegen zeige ich einfach, wie es ohne geht.
Und Kühe sind ja sowieso deine Lieblingstiere.
Meine
ne?
Lieblingstiere.
Also das ist eine Kuh als Lieblingstier. Ich meine, ich mache die auch gerne. Sie ist gemütlich.
Ja, du musst mal unbedingt mit einer Kuh kuscheln. Es gibt Kuhkuscheln. Und das ist so unfassbar beruhigend, wenn du auf dieser Kuh liegst, wie sie atmet, wie sie schnauft. Das ist Meditation für sich.
Ich glaube, wir hatten sogar tatsächlich bei uns in der Sendung, hatten wir mal einen Film über Kuhkuscheln.
Mhm.
Ich kann mich daran erinnern. Kuhkuscheln. Warum denn nicht? Ist ja Wochenende.
Genau.
Mhm.
Die neue Idee.
Guck mal. Jetzt.
So, jetzt schwenken wir das Ganze. Schau mal,
sieht schon so ein bisschen aus.
Ein bisschen goldbraun geworden. Ein bisschen warten wir noch. Und du kannst schon mal nach unserem Salat schauen, ob der so ein bisschen abgekühlt ist. Und dann probieren wir den, dann schmecken wir das Ganze ab mit Gewürzen.
Ey, ist ja eiskalt geworden.
Ja, perfekt.
Eiskalt.
Weißt du, was wir jetzt auch
machen?
Ist ja
ein Fernsehwunder.
Wir rösten noch unsere Pinienkerne an.
Wir haben immer was zu tun. Was ist denn mit den Rosenblättern? Die machen wir hinterher, ne?
Genau. Die dienen zu Deko, einfach nur, damit unser Essen ästhetischer ausschaut. So, das ist die richtige Herdplatte.
Warte mal, ich guck mal eben nach. So, die hier unten, jawohl, Vollgas.
Genau.
Die ist auch auf Vollgas, die ist leer, die ist leer.
Dann check mal ganz kurz die Schnitzel und schau mal, ob alles passt.
Also, sieht doch schon so richtig aus wie so ein leichtes Wiener Schnitzel. Bloß in Austernpilzformat.
Und die Austernpilze schmeckt man auch gar nicht raus. Wenn du das später so rupfst, wirst du sehen, das sieht so ein bisschen schon hähnchenartig aus, die Konsistenz.
Ja.
Und tatsächlich, wenn ich Gäste habe, dann bereite ich ganz besonders gerne dieses Gericht zu. Und ich hatte mal Gäste, die nicht wussten, dass ich vegan lebe. Und sie meinten, ich soll unbedingt das Rezept geben. Und dann, als ich Austernpilze gesagt habe, war sie komplett schockiert, weil sie gar nicht damit gerechnet hat, dass kein Hähnchen drin ist.
Das ist ja.
Und das ist auch wieder das Geheimnis. Gewürze machen unfassbar viel aus. Ich sage immer, wenn man irgendwie in eine, wenn man Wurst möchte, wenn man eine Kuh beißen würde, würde es ja nicht nach Wurst schmecken. Das ist ja
ein sehr treffender Vergleich. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um das braten zu lassen.
Genau.
Und wo wir gerade das Thema Gewürze hatten, Gewürz ist jetzt das Stichwort. Bei Sommelier, da denkt man an Wein. Gibt es aber auch als Variante Gewürzsommelier. Sabrina Pfeiffer war bei so einem Seminar.
Ein gutes Gewürz muss wirklich noch einen schönen Anteil an ätherischen Ölen haben. Es muss ausgewogen sein, es muss erkennbar sein. Am Gewürzsommelier selbst interessiert mich, dass die Aromenvielfalt bei Gewürzen wesentlich größer als bei Wein, Käse oder bei Fleischsommeliers ist.
In Volksdorf im Nordosten von Hamburg ist Gewürzsommelier Andreas Ständicke auf Kräutershopping-Tour.
Gute Kräuter bekommt man tatsächlich eher im Gartencenter, nicht? Also nicht im Baumarkt und auch nicht im Discounter, denn das sind schnell hochgezüchtete Kräuter und da hat man nicht so lange seinen Spaß dran und das Aroma kann tatsächlich auch leiden.
Die Aromenwelt ist gleichzeitig seine Welt.
Als Gewürzsommelier hat man natürlich profunde Kenntnisse einfach über Gewürze, wo auch Kräuter zugehören. Man weiß über die Sensorik Bescheid, man kann sie in Gruppen einteilen. Food Pairing ist auch ein ganz großes Thema, einfach wie Aromen zusammenpassen. Und das macht einfach so ein Gericht wahnsinnig spannend. Und ich habe jetzt noch das Glück, dass ich auch noch gelernter Koch bin und jahrelang in dem Beruf gearbeitet habe. Somit kann ich diese beiden verbinden.
Mit seiner Zusatzqualifikation arbeitet Ständicke unter anderem in der Industrie bei der Produktentwicklung mit, berät in der Gastronomie und schult Profis oder Endverbraucher ein feines Näschen und runden Geschmackssinn. Für seinen Gewürzkurs am Abend ist er fündig geworden.
Also wir haben uns für den Blutampfer zum einen entschieden, weil der eine schöne Säure hat in Salaten, was ganz Tolles ist. Man kann auch ein schönes frisches Pesto draus machen. Dann haben wir den Zitronenthymian, der hat auch diese Zitrusnote, sehr frisch. Und wir haben noch die Käsepflanze, die ist natürlich so im veganen Bereich mal was ganz anderes, mal was Außergewöhnliches, dass man das einfach mal probieren kann.
Aktuell bietet der 46-Jährige seine Kurse in unterschiedlichen Locations an und mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ich baue jetzt hier gerade die Pfefferstraße auf, damit wir im Prinzip nachher einmal verschiedenste Pfeffersorten aus der ganzen Welt durchgehen können.
Das schwarze Gold ist eines seiner Lieblingsgewürze. Ob er seine Gäste dafür heute begeistern kann?
Herzlich willkommen zum Gewürzkurs.
Als erstes gibt es eine Einführung zum Thema Anbau. Welches Gewürz passt zu welchem Gericht? Wie viel? Was harmoniert besonders gut und was nicht? Dann heißt es mörsern, riechen und schmecken.
Wenn der gestoßen ist, dann riecht er viel mehr Aroma. Das ist auch ein Grund, warum Gewürze, wenn möglich, immer erst frisch gestoßen werden sollten.
Der eine riecht eben nach Kokosnuss, der andere hat eben die Limettennote und der andere prickelt auf der Zunge.
Auch bei den frischen Kräutern gibt es Aroma-Überraschungen.
Das Große?
Ja, ja, nimm alles.
Jetzt, wo man weiß, dass es ein Käseblatt ist und eine Käsepflanze, schmeckt man das auch durch. Ich habe mich selber so ein bisschen ertappt. Man benutzt ja irgendwie doch immer wieder die gleichen Standardgewürze, muss man ja schon sagen, zu Hause. Und ich habe jetzt wirklich richtig Lust bekommen, auch mal ein bisschen zu kombinieren, weil man, glaube ich, einfach aus den Lebensmitteln noch ganz viel mehr rausholen kann, was einem gar nicht so wirklich bewusst ist.
Und am meisten hat mich dieser Grapefruit-Pfeffer fasziniert. Also da spürt man ja noch Minuten später, dass man so ein winziges Körnchen im Mund hatte. Also der ist wirklich sensationell.
Eine klassische Geschmacksexplosion, nicht nur in Sachen Pfeffer. Gewürzsommelier Andreas Ständicke hat mit seiner Auswahl scheinbar den richtigen Riecher gehabt.
Sehr, sehr lecker. Gewürze, das riecht und schmeckt schon durch den Fernseher durch. Wie heißt dein Lieblingsgewürz nochmal?
Sumak.
Sumak.
Ganz genau. Die Essigbaumfrucht. Und jetzt gibst du so ein bisschen Rosenblütenblätter drüber, weil das Ganze dann, wie gesagt, einfach ästhetischer ausschaut. Und du darfst entscheiden, wie viele Rosenblütenblätter du drüber haben möchtest.
Guck mal.
Und schau mal, wie hübsch so ein Salatteller aussehen kann.
Sieht gut aus.
Mit Joghurt angerichtet.
Hat so ein bisschen was von Tzatziki?
Ganz genau.
Oder?
Ja, also das ganz genau.
Das, was Sie, das Dunkelgrüne, was Sie hier drauf sehen, das ist die Minzsoße aus der Pfanne. Ne? Okay, genau. Und jetzt haben wir ja unsere Schnitzel.
Ja, die sind auch schon fertig.
Ja.
Und ich würde sagen, wir geben die dann auf einen Teller. Und dann genießen wir das Ganze mit unserem gebratenen Salat.
Die wollen wir auf einen Extrateller haben.
Ganz genau.
Habe ich doch alles vorbereitet. Guck mal.
Ah, super.
Hier haben wir den Extrateller.
Ich hätte es.
Vorsicht.
So. Okay, magst du es aus der Pfanne tun?
Hm?
Mit. Genau. So.
Oh, guck mal hier. Zack.
Super.
Schon mal die beiden am schönsten geformten.
Genau.
Dann nehmen wir noch drei. Guck mal.
Und Messe genießt man immer gemeinsam von einem Teller. Das symbolisiert dann auch wieder die Gemeinsamkeit.
Dann darf ich bitten?
Man,
guck mal.
Man sagt, wenn man gemeinsam von einem Teller isst, dann steckt mehr Segen drin. Du wirst schneller satt und ja.
So. Ich möchte mal sagen, ich bin großer Tzatziki-Fan.
Mhm.
Das ist die leckerere und feinere Variante von Tzatziki.
Wow.
So, und jetzt gucken wir uns mal die Auslandpilze an.
Genau.
Vegan.
Und zeige auch mal gerne, wie es von innen ausschaut.
Von innen so aus.
Ganz
kann man das,
genau.
Kann man das sehen?
So. Es ist einfach ein knuspriger Schnitzel. Und ihr werdet die Auslandpilze nicht rausschmecken. Weil das Panko-Mehl einfach so knusprig, crunchy ist.
Ich muss mal sagen, wenn ich so einen Auslandpilz gebraten, paniert essen würde, esse, habe ich nicht das Gefühl, mir würde irgendwie Fleisch fehlen. Muss ich einfach mal so sagen.
Ganz toll. Genau. Und es geht nicht um Verzicht, sondern darum, Gerichte zu kreieren, die einem schmecken.
Der Orient Express.
Ganz
Serai,
genau.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du unser Gast warst heute Abend, dass wir so schön lecker kochen konnten. Wir sehen uns morgen ab 17 Uhr live bei Bingo. Abends ist dann Inka hier und spricht dann mit der wundervollen Kollegin Anna Planken. Jetzt gibt es die Nachrichten aus ihrem Bundesland. Wir sehen uns also morgen 17 Uhr bei Bingo.